Wir kommen zum Buch Richter. Nachdem wir im Buch Josua gesehen haben, dass es ein Buch der Erfüllung ist, dass es auch weitgehend ein Buch ist der Verwirklichung der göttlichen Absichten, in dem Josua und das Volk im Vertrauen auf die Treue und auf die Verheißungen Gottes, den Willen Gottes auch auslebt, erfüllt, das Land in Besitz nimmt. Wir lesen im Buch Josua, wie das ganze Land unterjocht wird, erobert wird und wie nachher das ganze Land als Erbe ausgeteilt wird. Obwohl ganz ist nicht vollständig absolut zu verstehen, es bleiben noch einige Landstriche nicht besetzt. Und es bleiben noch einige Völker nicht unterjocht. Das zeigt uns nachher das Buch Richter. Aber als Ganzes gesehen ist das Buch Josua ein Buch des Sieges, der Erfüllung. Und wir kommen jetzt zum Buch Richter. Ein Buch, das eine ganz entgegengesetzte Entwicklung aufzeigt. Das Buch beginnt ganz ähnlich wie das Buch Josua, in dem es uns erinnert an den Tod des vorangegangenen Führers des Volkes. Richter Kapitel 1, Vers 1. Und es geschah nach dem Tode Josuas. Ganz ähnlich hatte das Buch Josua begonnen, es geschah nach dem Tode Moses. Und so wird die Verbindung hergestellt zum Vorangegangenen. Und das ist immer eine Einladung, an das zu denken, was ist vorher geschehen? Was haben wir vorher gelernt? Was ist uns vorher gesagt worden? Und tatsächlich will der Schreiber des Buches Josua, wir müssen letzten Endes sagen, der Geist Gottes, der den Schreiber des Buches, nicht Josua Richter, inspirierte. Was will der Geist Gottes damit sagen, dass er uns erinnert an Josua und an seinen Tod? Die beiden ersten Kapitel des Buches Richter greifen zweimal zurück auf Josua und Ereignisse aus seinen Tagen. Und so scheint es, dass wir eingeladen werden, dass wir dadurch darauf hingewiesen werden, die Zustände unter Josua, wie sie damals im Volk Israel herrschten, mit den Zuständen zu vergleichen, die nach seinem Tod eintraten. In Kapitel 2 lesen wir, nämlich im Vers 6, wiederum, Josua entließ das Volk. Und die Kinder Israel gingen hin und jeder in sein Erbteil. Also wieder an Josua erinnert. Nun, wir stellen bald fest, wenn wir im Buch Richter weiterlesen, dass das Volk anstatt den Willen Gottes zu tun, es unterlässt, den Willen Gottes zu tun. Das ist das Erste. Kapitel 1 handelt von Unterlassungen. Man tut nicht das, was Gott aufgetragen hat. Das ist die unauffälligere, aber deswegen nicht weniger verhängnisvolle Art der Sünde. Unterlassung. Und das zweite Kapitel zeigt uns, dass das Volk direkt Böses dann tut. Zuerst unterlässt es, das Gute zu tun, und nachher tut es das Böse. Und das hängt offensichtlich damit zusammen, dass anders als in den Tagen Josuas kein von Gott befähigter und von Gott bestätigter Führer mehr im Volk ist. Kein Führer ist da, der dem Volk vorangeht, der das Volk so führt, wie es ein Josua geführt hatte, dass es mit ihm ebenfalls Gott diente, Gott untertan war. Denn das ist Aufgabe und Merkmal des von Gott bestätigten und von Gott befähigten Führers im Volk Gottes, dass er das Volk nicht so führt, dass es einfach ihm nachfolgt, sondern dass er das Volk so führt, dass es seinem Gott nachfolgt. Und ein solcher Führer fehlt im Buch Richter, und damit hängt zusammen, dass das Volk, anstatt Gott und seinem Willen zu leben, dem eigenen Willen und letztlich dem Willen fremder Mächte leben. Man kann das Buch Richter wie folgt einteilen. Ich lege euch hier eine Folie auf. Das Buch in drei Teile eingeteilt. Drei Teile. Der erste Teil, die böse Saat. Es wird uns in diesen Kapiteln 1,1 bis 3,7 gezeigt, wie das Volk Gottes in zweifacher Hinsicht sündigt. Grüß dich, Klaus. In zweifacher Hinsicht sündigt, indem es den Auftrag Gottes ignoriert, also den Willen Gottes nicht tut, Unterlassungssünde. Wir wollen das in Kapitel 1 kurz miteinander nachlesen, Richter Kapitel 1, Vers 19. Der Herr war mit Juda und er nahm das Gebirge in Besitz. Und dann steht, denn die Bewohner der Niederung trieb er nicht aus, weil sie eiserne Wagen hatten. Vers 21. Aber die Kinder Benjamin trieben die Jebusiter nicht aus, dann Vers 27, und Manasse trieb nicht aus Bethshean und seine Tochterstädte und Taanach und seine Tochterstädte und die Bewohner von Door und seine Tochterstädte, und die Kananiter wollten im Lande bleiben. Vers 29, Ephraim trieb die Kananiter nicht aus. Vers 30, die Kananiter wohnten in ihrer Mitte. Vers 31, Aser trieb nicht aus, die Bewohner von Akko. Vers 33, Naphtali trieb nicht aus, die Bewohner von Beth-Semes. Also sie unterlassen es, das Gute zu tun. Und beachtet hier, wie wieder ein Anklang an das Buch Josua am Ende des Kapitels sich ein Anklang an das Buch Josua findet. Ich lese die Verse 34 bis 36. Und die Amoriter drängten die Kinder Dan ins Gebirge, denn sie gestatteten ihnen nicht, in die Niederung herabzukommen. Und die Amoriter wollten im Gebirge Heres bleiben, in Ayalon und Sha'albim. Aber die Hand des Hauses Josef ward schwer und sie wurden frontpflichtig. Und dann Vers 36. Und die Grenze der Amoriter war von der Anhöhe Akrabim, von dem Felsen an und aufwärts. Ist doch eine sonderbare Sache. Warum wird hier der Grenzverlauf der Amoriter beschrieben? Im Buch Josua lesen wir im ersten Kapitel und nach in späteren Kapiteln von den Grenzen, die Gott dem Volk Israel zog. Und hier mit einem Mal lesen wir von Grenzen, die die Amoriter zogen. Und das zeigt uns den Unterschied schon im ersten Kapitel zwischen den Tagen Josuas und den Tagen danach. In den Tagen Josuas ist es der Herr selbst, der Israel führt und das Los Israels bestimmt und demgemäß lebt auch Israel. Hier sind es die Heiden, die letztlich die Grenzen bestimmen und Israel lässt sich von den Heiden bedrängen, dominieren, bestimmen und prägen. Sie dienen also einem fremden Willen. Das wird sich im ganzen Buch zeigen. Unterlassungen also im ersten Kapitel, Kapitel 2, zu dieser bösen Saat gehören auch Begehungen. Und wiederum wird verglichen mit den Tagen Josuas, Richter 2, Vers 7, in den Tagen Josuas noch, das Volk diente dem Herrn alle Tage Josuas. Und dann im Vers 11, die Kinder Israel taten, was böse war. Jetzt kommt aktiv Böses tun. Und dann steht, und sie dienten den Baalim. Josua diente dem Herrn, die nachfolgende Generation, sie dienten den fremden Göttern. Und die Folge ist, dass der Herr sie fremden Mächten preisgibt. Also die böse Saat wird in den ersten 2 Kapiteln bis 3 Vers 7 beschrieben. Dann folgt ein zweiter großer Teil des Buches Richter. Das Aufgehen dieser bösen Saat wird aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. 3,8 bis 16,31. Das Aufgehen der Saat aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. In diesen Kapiteln werden uns 7 Richterbiografien, 7 Richterbiografien geboten: Othniel, Ehud, Deborah, Gideon, Abimelech, Jephtha und Simson. Und diese 7 Personen vermögen, ausgenommen Abimelech, aber die anderen, vermögen Israel teilweise und zeitweilig zu retten. Also das Aufgehen dieser bösen Saat wird ein bisschen aufgeschoben durch Erweckung, aber nicht aufgehoben. Und beachtet ein wichtiges Wort. Man sagt manchmal, und das ist nicht ganz zutreffend, man sagt manchmal, dass wir im Buch Richter einen Zyklus von Ereignissen finden. Habt ihr das auch schon gehört? Und zwar ein Zyklus, der wie folgt aussieht, Richter 2, dass das Volk den Herrn verließ. Ich lese von Vers 17 an. Oder von Vers 16 an. Und dann erweckt der Herr einen Richter und diese retteten sie aus der Hand ihrer Plünderer. Aber auch ihren Richtern gehorchten sie nicht, denn sie hurten anderen Göttern nach und warfen sich vor ihren nieder. Sie wichen schnell ab vom Weg, den ihre Väter gewandelt waren, indem sie den Geboten des Herrn gehorchten. Sie taten nicht also. Und wenn der Herr ihnen Richter erweckte, so war der Herr mit dem Richter und rettete sie aus der Hand ihrer Feinde alle Tage des Richters. Denn der Herr ließ sich gereuen wegen ihrer Wehklage von ihren Bedrückern und ihren Drängern. Und es geschah, wenn der Richter starb, so verderbten sie sich wiederum mehr als ihre Väter, indem sie anderen Göttern nachgingen, um ihnen zu dienen. Und es wird uns in diesen Biografien immer wieder gezeigt, das Volk geht fremden Göttern nach. Sie geraten in Not, sie schreien zum Herrn, der Herr erweckt einen Richter und der Richter rettet, befreit das Volk. Nachher fällt das Volk wieder ab, sie schreien zum Herrn, der Herr erweckt einen Richter, der Richter rettet das Volk und nachher fällt das Volk wieder ab, wieder Not, wieder rufen zum Herrn, wieder wird ein Richter erweckt, wieder wird das Volk gerettet, es geht eine Zeit gut, es fällt ab, gerät wieder in Not, schreit wieder zum Herrn. Und man sagt, das sei ein Zyklus, der sich so wiederholt. Das stimmt nicht ganz. Das ist nämlich schlimmer als ein Zyklus.
Schlimmer, nicht nur ein Zyklus. Es ist eine Spirale des Bösen. Es wird nämlich immer schlimmer. Es wird immer schlimmer.
Und das steht hier in Richter 2 im Vers 19, in diesem Vers, den ich las. Es geschah, wenn der Richter starb, so verderbten sie sich wiederum mehr als ihre Väter.
Es wird jedes Mal schlimmer. Es ist also eine Spirale des Bösen, nicht ein Kreislauf des Bösen.
Und so zieht es das Volk immer tiefer hinab. Und wir sehen auch eine eindeutig absteigende Linie in der Qualität der Richter. Von Othniel, Ehud und Deborah lesen wir nur Gutes, nur Vorbildliches. Gideon beginnt vorbildlich, endet schlecht. Abimelech ist nur schlecht, Jephtha ist mehrheitlich schlecht und Simson selber kann das Volk überhaupt nie befreien. Er drischt einfach einige Male die Philister ganz tüchtig, aber das Volk wird um kein Fußbreit Landes irgendwie befreien. Durch Simson. Also er richtet überhaupt nichts aus. Also eine absteigende Qualität, auch der Richter, das zeigt uns auch, dass die Spirale abwärts geht. Und dann der dritte Teil des Buches, die Frucht der Saat. Die böse Saat, die gesät wurde, geht auf. Kapitel 17 bis 21. Und zwar sehen wir, wie das religiöse, das familiäre und das politische Leben vollkommen zusammenbrechen. Also alle Bereiche des Zusammenlebens im Volk brechen vollständig zusammen. Wir lesen im Buch Richter von entsetzlichen Dingen. Ich lege euch jetzt eine andere Folie auf, die das Gleiche etwas anders formuliert. Zwei Einleitungen, Kapitel 1, 1 bis 3, 7. Zuerst halbe Eroberungen, das sind Unterlassungssünden. Zweite Einleitung, Götzendienst, das sind Begehungssünden. Und daraus lernen wir etwas ganz Wichtiges, dass es immer Folgen hat, wenn man als Erlöster das Gute unterlässt. Es gibt keinen neutralen Boden. Und so kann man an diesen Vorbildern lernen, wenn ich es unterlasse, auch als Kind Gottes, als Erlöster, das Gute zu tun, das mir der Herr ermöglicht, was er mir in die Hand gegeben hat, wozu er mich befähigt hat. Und ich unterlasse das zu tun, ihn zu erkennen, sein Wort zu erkennen, ihm zu dienen, den Geschwistern zu dienen. Wenn ich das unterlasse, wenn ich es unterlasse, ihn zu suchen, nach seiner Erkenntnis zu trachten, dann wird es mich unweigerlich zu bösen Taten ziehen und dann werde ich auch Böses tun. Führt immer zu Begehungssünden. Auch hier sehen wir eine Spirale. Es beginnt mit einem Bösen, das noch gar nicht augenfällig ist. Aber das Böse wird schlimmer, es zieht abwärts. Dann diese sieben Richterbiografien, das ist der mittlere Teil des Buches, Teil 2. Und dann, so wie wir zwei Einleitungen haben, haben wir am Schluss zwei Anhänge. Zwei Einleitungen und zwei Anhänge. Kapitel 17 bis 21. Der erste Anhang handelt von eigenwilligem Gottesdienst. Da lesen wir von wahrhaft unvorstellbarem Chaos, was Glauben und Gottesdienst betrifft. Wir lesen von hemmungslosen Eigenwillen. Da dienen die Israeliten Gott, wie sie es für gut hatten, stellen ein Götzenbild auf, im Namen des Herrn, stellen einfach herumstreunende Leviten an, als private Hauspriester. Jeder tut, was ihm beliebt. Eigenwilliger Gottesdienst, Kapitel 17 und 18. Und ich möchte euch auf ein Detail hinweisen. Und das ist wirklich erschütternd. Das ist erschütternd. Das zeigt uns den ganzen, vollständigen Bankrott im Glauben der erwählten Nation. Wir lesen in Richter Kapitel 18 von einem Stamm, das noch kein Erbe, noch kein Erbteil hat. Und dieser Stamm ist der Stamm Dan, geht aus, findet ein Stück Land, erschlägt dort alle Bewohner, die in Frieden leben und wohnen. Und, was tun sie? Sie meinen noch, sie erfüllen damit den Willen Gottes. Und was tun sie dann? Richter 18, Vers 30. Und die Kinder Dan, richteten das geschnitzte Bild auf. Stellt euch das vor. Was die da tun. Sie töten ein Volk, nehmen dessen Land in Besitz, um dort Götzendienst zu institutionalisieren. Wozu hatte denn Gott den Israeliten das Land gegeben? Damit sie in diesem Land Gott dienen. Und das war die einzige Berechtigung. Und das allein gab ihnen das Recht, von Gott selbst das Recht, die fremden Völker, die dort wohnten, auszutreiben. Weil sie Götzendiener waren. Weil sie den Schöpfer verachteten. Weil sie den Schöpfer höhnten, der ihnen das Land gegeben hatte. Und darum hat der Schöpfer gesagt, dass sie das Land verlieren. Ich habe euch das Land gegeben und ihr höhnt mich, fordert mich heraus, reißt mich ins Angesicht. Verlacht mich offen mit euren Götzen und darum nehme ich euch das Land weg und ich gebe es jetzt einem Volk, das mich anerkennt, mich den Schöpfer und mir dient. Und jetzt kommt dieser Stamm Dan, vertreibt, erschlägt eine Nation und stellt einen Götzen. Hat also den Sinn, die Absicht Gottes vollständig pervertiert. Ins Gegenteil verkehrt. Und das ist ein eine erschreckende Vorwegnahme dessen, was die christliche Kirche getan hat. Im Namen Gottes Völker ausgerottet mit ihrer Religion, mit ihren Gebräuchen, sie vertilgt und an dessen Stadt den Götzendienst aufgerichtet. Ich denke an ganz Südamerika, wo die römische Kirche im Namen des Christentums Tausende, Hunderttausende ermordet, abgeschlachtet hat, um dort den Götzendienst einzuführen. Das ist grässlich, entsetzlich. Und so sah es aus im alten Israel. Schon so bald nach Josua. Also die böse Saat geht auf. Ein eigenwilliger Gottesdienst. Eigenwilliger Gottesdienst signalisiert den Bruch mit Gott. Und was folgt aus dem Bruch mit Gott? Unweigerlich der Bruch mit dem Bruder. Und so lesen wir, in den Kapiteln 19 und 21 von Ehebruch. Ehebruch, das ist die Verletzung der innigsten, tiefsten, teuersten Beziehung, die es unter Menschen gibt. Ehebruch ist entsetzlich. Das ist keine Kleinigkeit. So lesen wir also in diesen Kapiteln von Ehebruch. Nachher lesen wir von Vergewaltigung. Massenvergewaltigung. Nachher lesen wir von Bürgerkrieg,
die Erlösten fallen übereinander her. Also wir sehen, wie die Menschen sich aneinander vergehen. Und am Schluss lesen wir von Menschenraub. Das ist die Folge. Der Bruch mit Gott führt zum Bruch mit dem Bruder. Die böse Saat geht auf. So. Nun, das ist ja an sich noch irgendwie noch einsichtig und durchsichtig. Zuerst wird uns gezeigt, wie eine böse Saat gesät wird und wie diese Saat nachher aufgeht. Das ist eine einfache Lektion, nehmen wir zur Kenntnis, begreifen Sie hoffentlich und ziehen unsere Konsequenzen. Aber was sollen die sieben Richterbiografien in der Mitte? Was ist der Sinn dieser sieben Biografien? Warum sind die uns gegeben? Nun, das Buch Richter, das haben wir jetzt gesehen, ist da für uns zur Lehre geschrieben. Klar. Ich sagte das schon vorhin im Zusammenhang mit dem Buch Josua. All diese historischen Ereignisse sind uns zur Lehre gegeben. Aber ich sagte auch, dass die historischen Bücher des Alten Testaments alle gleichzeitig auch Schattenbilder enthalten auf Christus. Und so fragen wir uns, inwiefern spricht dieses Wort von Christus, dieses Buch Richter von Christus? Buch Josua ist es ganz deutlich gewesen. Nicht da? Josua, Bild auf Christus. Und das Buch Richter? Bild auf den Menschen. Ja, gut. Der Mensch. Ja? Das Buch Richter schreit direkt, aber nicht von, sondern nach Christus. Stellt genau die Frage, ja, wer kann denn dieses Volk jetzt so retten und so führen, dass es nicht so entsetzlich tief sinken muss? Wer kann das Volk so retten und so führen, dass es aus dieser Spirale des Bösen herausgerettet wird? Wer? Und diesem Zweck dienen die sieben Richterbiografien, die zeigen uns eine zeitweilige Errettung, die nicht genügt. Und so fragen wir uns eben nach diesem Buch, nach diesen Biografien, die wir gelesen haben, nach diesen entsetzlichen Geschehnissen, wer kann denn das Volk führen? Und der Schreiber des Buches Richter hat das viermal angedeutet, indem er viermal uns daran erinnert, es war kein König in Israel. Richter 17, Vers 6. In jenen Tagen war kein König in Israel. An jeder tat, was recht war, in seinen Augen. Kapitel 18, Vers 1. In jenen Tagen war kein König in Israel. Kapitel 19, Vers 1. Und es geschah in jenen Tagen, als kein König in Israel war. Und Kapitel 21, Vers 25. In jenen Tagen war kein König in Israel, an jeder tat, was recht war, in seinen Augen. Und wenn wir uns diese sieben Richter einmal in einer Gesamtansicht vornehmen, dann wird das überdeutlich. Dann wird das überdeutlich. Ich habe hier sieben Richter. Der bläst doch. Wir haben also sieben Richterbiografien. Und es scheint so, dass der Verfasser des Buches Richter vom Geist Gottes so inspiriert wurde, dass er von den vielen Richtern, die da waren, es werden namentlich eine ganze Reihe andere genannt, aber nur von sieben haben wir eine Biografie. Dass also der Schreiber des Buches Richter vom Geist Gottes so geführt und inspiriert wurde, genau diese sieben näher zu beschreiben und dass er auch vom Geist Gottes so geführt wurde und inspiriert wurde, die so darzustellen, dass ganz deutlich die völlige Unfähigkeit des Menschen bleibend zu retten und zu bewahren zum Ausdruck kommt. Der erste Richter, Othniel, von ihm lesen wir in Kapitel 3, Vers 8 bis 11. Der Grund der Bedrückung, von der nach Othniel rettete, waren Mischehen. Mischehen, also die Israeliten vermischten sich mit den Fremdvölkern durch Heirat und dienten nachher auch den fremden Göttern. Und das führte zu dieser Bedrückung, von der Othniel rettete. Der letzte Richter, also der Othniel gegenübergestellt wird, Simson, er ist selber mit heidnischen Frauen vermischt. Dabei sollte er ein Befreier, ein Richter sein. Das ist ja das Problem von Simson, dass er beständig mit heidnischen Frauen Affären hat, mit ihnen vermischt ist, sich mit ihnen verbindet. Und so ist er völlig untauglich zu retten. Dann ein zweiter, der zweite steht dem zweitletzten gegenüber, Ehud. Er ist ein Linkshänder, also äußerlich würde man denken, benachteiligt, körperlich benachteiligt. Jeft, ein tapferer Held, würde denken, hat die besten Voraussetzungen, aber das Fleisch nützt nichts. Es kommt nicht auf das Fleisch drauf an, sondern auf Glaube, auf Vertrauen. Ehud ist ein Mann des Glaubens an das Wort Gottes. Jephtha ist ein Mann der Diplomatie, erstens und zweitens der Gelübde. Beides Ausdruck von mangelndem Glauben. Ich erwähne das jetzt nur, ich kann das nicht näher oder weiter ausführen. Also Jephtha versucht es mit Diplomatie, die Sache mit den Amoritern, mit den Ammonitern zu regeln. Mit Diplomatie. Ehud, er sagt, ich habe ein Wort Gottes an dich. Also Ehud vertraut dem Wort Gottes, handelt nach dem Wort Gottes, Jephtha Diplomatie, sucht irgendwie so den Ausgleich, den faulen Kompromiss, um des lieben Friedens willen. Und statt Glaube sehen wir bei Jephtha Gelübde, törichte Gelübde. Gelübde ist immer Gegenteil von Glauben. Der Glaube vertraut Gott, weil Gott es gesagt hat und meint nicht, er müsse Gott sagen, ich werde dir das und das und das und das alles tun, wenn du mir dann hilfst. Ja, ist denn Gott nicht vertrauenswürdig? Hat denn Gott nicht gesagt, ich stehe dir bei, ich helfe dir? So ist das ein Ausdruck des Unglaubens, dass er meint, Gott helfe ihm nur dann, wenn er ihm verspricht, ich gebe dir nachher alles, was da ist. Also Gelübde hat mit Glauben nichts zu tun, ist Unglaube. Ehud tötet an den Pforten des Jordan Feinde. Wir lesen nachher von Jephtha, wie er auch an den Pforten des Jordan tötet. Aber leider nicht Feinde, sondern Brüder. Das ist ein schöner Retter. Ein schöner Richter. Ein schöner Befreier. Der die Brüder umbringt. So sehen wir, dass also dem Zweiten, der Zweitletzte gegenübersteht, als sein negatives Gegenüber. Und dann haben wir Deborah und Barak. Und ich nenne hier nur eine interessante Gegenüberstellung. Deborah und Barak, und wir lesen ja dort, wie der kananäische Heerführer Sisera, General der Armee des Königs Jabin, wie er zu Fuß flüchtet und er meint, er könne sich bei einer Frau in ihrem Zelt verstecken, Jael, und diese Frau Jael zerschmettert den Schädel dieses feindlichen Heerführers. Abimelech ist so weit davon entfernt, ein Befreier, ein Retter des Volkes Gottes zu sein, dass das Volk Gottes von ihm gerettet werden muss, soll es nicht in den Untergang gerissen werden. Und so findet dort das Volk Gottes erst eine zeitweilige Ruhe wenigstens, wo der Abimelech beseitigt ist. Und zwar wird er auch beseitigt, indem eine Frau ihm den Schädel zerschmettert. Diese beiden Geschichten stehen einander gegenüber. Also hier immer das positive Vorbild und hier das negative gegenüber. Das zeigt uns, wie es jeweils gut anfing, aber immer schlecht endete. Es wurde immer schlechter. Es ging bergab. Und in der Mitte, wer steht in der Mitte? Wer war der Vierte? Gideon. Und Gideon, er steht wirklich in der Mitte. Gideon beginnt gut und endet schlecht. Beginnt gut und endet schlecht. Befreit das Volk vom Götzendienst. Endet schlecht. Führt das Volk in den Götzendienst zurück. Wohl unbeabsichtigt, aber dennoch. Beginnt gut, endet schlecht. Und so stellt dieses Buch, und das ist die letzte Aussage dieses Buches, die wir im Ohr haben. Nachdem man das Buch Richter gelesen hat, bleibt einem als letzter Satz das im Ohr: in jenen Tagen war kein König in Israel. An jeder Tat das Recht war in seinen Augen. In dieser Weise bereitet also das Buch Richter auf das Kommen des wahren Königs vor. Wer ist das zunächst? Welcher König ist zunächst gemeint? Der kommt David. So bereitet das Buch Richter tatsächlich auf David vor und sehr bald kommt David. Aber letztlich, wir wissen ja, David lebt und David starb und nach David fiel das Volk ja wieder ab. Wohl unter Salomo hielt es sich eine Zeit, aber nachher Salomo selbst fällt und nachher beginnt ein wohl 400 Jahre hinhaltender, aber doch eindeutiger Abstieg. Also David war auch nicht der, der das Volk bleibend retten konnte. Und so bereitet das Buch letzten Endes vor auf den wahren König, auf den Sohn Davids. Lesen wir eine Stelle aus Jesaja 33, Vers 22. Jesaja 33, Vers 22. Denn der Herr ist unser Richter, der Herr unser Feldherr, der Herr unser König, er wird uns retten. Zum Buch Ruht. Zum Buch Ruht. Das Buch Rut handelt in der gleichen Zeit wie das Buch Richter. Also in dieser wahrhaft düsteren Zeit. In dieser bis jetzt finstersten Zeit des Volkes Israel. Und es heißt da, Rut 1,1, es geschah in den Tagen, Als die Richter richteten, dann stand eine Hungersnot im Land. Wir lesen im Buch Richter von Hungersnot. Als Folge von Unglaube, Ungehorsam, Götzendienst. Hunger im Land der Verheißung. Eigentlich ein Skandal. Eigentlich ein Skandal. Hatte Gott nicht ein Land der Fülle verheißen? Ein Land des Brotes? Und es gab nur Hunger im Land der Verheißung, wenn das Volk seinen Gott, seinen Schöpfer, seinen Erlöser leugnete, verleugnete. Also Hunger, es geschieht in den Tagen der Richter, eine Zeit der Not. Und das Buch Ruth dient jetzt als Bindeglied zwischen Richter und Samuel. Im Buch Richter wurde ja die Frage gestellt nach dem König. Und in den Samuel-Büchern, was geschieht dort? Dort wird der König eingeführt. Genau der König, den Israel braucht. Da erscheint David. Und das Buch Ruth stellt das Bindeglied her. Zwischen diesen beiden Königen, diesen beiden Büchern. Das Buch Ruth handelt in den Tagen der Richter, in dieser so schrecklichen Zeit, in dieser Zeit der Sünde, des Götzendienstes, in dieser Zeit der Not, in dieser schwärzesten Zeit. Und während der Mensch versagt, handelt Gott und wirkt in seiner Gnade hin auf die Erfüllung seiner Absicht. Wer hätte gedacht, wenn wir nur das Buch Richter lesen, dass während dieser schrecklichen Zeit Gott das bewirkt, was uns nach dem Buch Ruth beschrieben wird. Es geschieht zur gleichen Zeit. Und dort sorgt Gott dafür, führt Gott Menschen so, dass als Ergebnis dieser Führungen David angekündigt wird. Und schaut, wie das Buch Ruth endet. Es beginnt wirklich traurig. Tage der Richter, Hungersnot. Spricht davon, dass Leute auswandern. Und dass sie in der Fremde sterben. So beginnt das erste Kapitel. Und spricht von Bitterkeit, Tränen, Enttäuschung. Das ganze Kapitel ist voll davon. So beginnt das Buch Ruth. Wie endet das Buch Ruth? Ganz anders als das Buch Richter. Mit David, dem König. Salmon zeugte Boas. Boas zeugte Obed. Obed zeugte Isai. Und Isai zeugte David. Den König. Und so sehen wir, dass dort, wo der Mensch versagt und alles verdirbt, Gott in seiner Gnade wirkt, um den Menschen seine Bedürfnisse zu stillen. Und den Menschen das zu geben, wonach er sich sehnt, was er braucht, um ihm sein Heil zu bereiten. Gnade. Das Buch Ruth ist ein Buch der Gnade. Das wird uns besonders daran deutlich, dass die Hauptfigur dieses Buches, nach der das Buch benannt ist und durch die eben David in die Welt kommt letztlich, dass sie eine moabitische Frau ist. Eine Frau, die völlig außerhalb der Verheißungen stand, die gar keine Ansprüche geltend machen konnte. Eine Heidin. Sie kommt und wird Gegenstand der Gnade und sie wird zur Vorfahrin Davids. Und genauso hat Gott auch an uns gehandelt. So handelt Gott immer in seiner Gnade, dass er Menschen segnet, Menschen beschenkt, die keine Ansprüche haben. Wir können keine Ansprüche geltend machen vor Gott. Wir haben ihn durch unsere Sünde herausgefordert. Wir haben ja nichts als Gericht verdient. Und doch handelt Gott an uns in Gnade, unverdient.
Und so ist das Buch Rut ein Buch der Gnade. Und das zeigt uns schon, dass es allein Gnade sein kann. Nur Gnade, die den Menschen aus einem Dilemma herausholt. Der Mensch kann sich selbst nicht herausretten. Diese Richtergestalten konnten es auch nicht. Der Mensch ist Mächten und Kräften seiner Sünde preisgegeben und er kann sich davon nicht befreien. Und darum handelt Gott in seiner Gnade. Und so fällt Ruth nieder in Ruth 2, Vers 10 vor Boas. Da fiel sie auf ihr Angesicht und beugte sich zur Erde nieder und sprach zu ihm, warum habe ich Gnade gefunden? Unfassbar. Warum haben wir Gnade gefunden? Dass du mich beachtest, da ich doch eine Fremde bin. Das Buch Ruth lässt sich so einteilen, seine Möglichkeit. Es beginnt mit Elimelechs Familie Not, es endet mit Boas Familie Segen. Diese stehen einander gegenüber. Dann haben wir am Ende des ersten Kapitels Naomi und die Frauen, es sind nämlich die Frauen, die sagen, Naomi ist zurückgekommen. Und dann sagt Naomi, nennt mich nicht Naomi die Liebliche, oder Naomi die Liebliche, sondern nennt mich Mara die Bitterkeit. Naomi und die Frauen Bitterkeit. Am Ende haben wir wiederum Naomi und die Frauen Wonne. Die Frauen gratulieren ihr. Stellen sich um sie und freuen sich mit ihr. Naomi und die Frauen Wonne. Und in der Mitte die Begegnung Ruth und Boas. Und das ist der Wendepunkt der ganzen Geschichte. Begegnung Ruth und Boas. Ernte Waffen. Diese Begegnung, auf die kommt es an. Und Gott hat alles so geführt, dass sie einander begegnen. Und dass als Frucht aus dieser Begegnung David, König David, in die Welt eingeführt wird. So zeigt uns dieses Kapitel einmal mehr die entgegengesetzte Seite. Im Buch Richter ging es abwärts. Von schlecht zu noch schlechter und zu noch schlimmer bis in die tiefste Tiefe. Buch Ruth beginnt in der Tiefe und endet mit Leben, mit Segen. Und auch das ist ein Beweis der Gnade des Handelns Gottes. Das geschieht nur, wenn Gott handelt. Wenn Menschen handeln, geht es bergab. Wenn Gott handelt, geht es bergauf. Man kann das Buch auch so einteilen unter einem anderen Aspekt, eine Möglichkeit. Und so kann man auch mit dem Buch Ruth das Evangelium predigen. Man kann auch mit dem Buch Richter das Evangelium predigen. Eignet sich hervorragend, um das Evangelium zu verkündigen, das Buch Richter. Die Menschen führungslos, ratlos, preisgegeben, sind von Feinden, von Problemen umgeben, die sie erdrücken. Sei es in der Familie, sei es im Umgang mit den Kindern, sei es im Umgang mit Essen und Trinken, Süchte, sei es in der Gesellschaft, Kriminalität, sei es Sache Arbeit, Arbeitslosigkeit, Umwelt, Frieden, Krieg und so weiter. Überbevölkerung, riesenhafte Probleme. Und wer wird damit fertig? Und wer mit einer Menschheit wie wir sind fertig? Ich las vor nicht so langer Zeit eine Schlagzeile irgendwo in einem Blatt, wird die Menschheit unregierbar? Fragezeichen. Ja, das ist genau die Frage. Wer kann eine Menschheit wie diese regieren, führen? Keine Demokratie hat es bis jetzt vermocht. Demokratien sind bald selber dran zuzugeben, dass sie zu langsam sind. Wie so ein Teig, den man formen und umformen und manipulieren kann. Mit Diktaturen haben wir uns die Finger erst recht verbrannt. Also die wollen wir auch nicht. Monarchie hat auch nicht geholfen, haben wir über Bord geworfen. Wer, welches System, was kann denn diese Menschheit führen und retten? Nehmt diese Beispiele und verkündigt damit das Evangelium. Ihr merkt, wie die Bibel unerhört aktuell ist. Und so könnt ihr auch mit dem Buch Rot das Evangelium verkündigen. Kapitel 1, Vers 7 zur Gnade. Was meine ich damit? Die Hungersnot, die Not, die Familientragödie, der Verlust der beiden Söhne, die da, oder des Mannes und auch der beiden Söhne, die der Naomi wegsterben. Alle Not, die uns Menschen betrifft, alle Tränen, alles Leid, lässt Gott nur mit dem einen Zweck zu. Er möchte, dass der Mensch daraus, in dieser Not, sich an Gott wendet. Um ihm zu begegnen. So wie aus dieser Not Leben, Freude, Wonne wurde. Also alle Not soll den Menschen dazu erziehen, dass er zum Sohn Gottes kommt und seine Gnade erfährt. Das Kapitel 2, Hoffen auf Gnade. Kapitel 3, Ergreifen der Gnade. Ergreifen der Gnade. Das ist ein ganz, ganz sonderbares Kapitel, muss ich sagen. Und ich hatte lange irgendwie Schwierigkeiten, das zu erklären. Ich fand das eine sonderbare Geschichte. Sonderbare Geschichte. Oder finden Sie das nicht sonderbar? Man findet es zunächst fast anstößig. Da gibt doch die Mutter, nein, nicht die Mutter, die Schwiegermutter, Naomi, der Ruth den Rat. Du, hör mal, Boas, er geht worfen und nachher isst und trinkt. Und natürlich ist er ein Erntetag, da hat man die Ernte eingebracht, da ist man fröhlich. Und da wird er auch Wein trinken und nachher wird er ein bisschen müde sein und sich hinlegen. Und wenn er dann dort auf seinem Haufen liegt, dann geh und leg dich zu seinen Füßen. Tja. Und das macht sie. Und sie liegt zu seinen Füßen. Es steht ein Richter in Ruth 3, Vers 7. Da kam sie leise, deckte zu seinen Füßen auf und legte sich hin. Und es geschah um Mitternacht, da schrak der Mann auf. Verständlich. Schrak der Mann auf. Ja, wir müssen uns das einmal ganz plastisch vorstellen, wie das war. Und das braucht also von dieser Ruth, also man muss fast sagen, fast eine Unverfrorene. Ja, stell dir das vor. Sie, eine Heidin, eine Moabitin, die froh sein konnte, dass sie überhaupt auf seinem Feld Ähren lesen durfte. Und sowas. Geht hin, macht das, er schreckt auf und dann fragt er, wer bist du? Und sie sagt, ich bin Ruth, deine Magd, breite deine Flügel aus über deine Magd, denn du bist dein Blutsverwandter. Nun, sie hatte das inzwischen alles kapiert und gelernt und verstanden. Er ist ein Blutsverwandter und sie wusste genau darum, er hat wirklich die Pflicht vom Gesetz her nicht zu heiraten. Und das wusste sie. Und sie vertraute diesem Wort. Und sie vertraute, dass Gott dafür sorgt, dass was er sagt, dass es auch in Erfüllung geht. Und so bittet sie diesen Mann tatsächlich, heirate mich. Das bedeutet nämlich dieser Ausdruck, breite deine Flügel aus. Breite deine Decke aus über mich. Das ist eine Redewendung, eine hebräische Redewendung, die so viel heißt wie heiraten. Also wenn ein Mann seine Decke über eine Frau ausbreitet, also den Zipfel seines Gewandes über eine Frau ausbreitet, heißt es, dass er sie heiratet. Er bittet also diesen Boas, heirate mich. Und irgendwie ist das doch genau unsere Situation. Wenn wir bedenken, wer wir sind von Natur, wer sind wir, was sind wir, dass wir in die Gegenwart Gottes treten dürfen, ihn bitten dürfen, nimm mich an. Ja, das ist unerhört. Sünder, wie wir sind. Und es ist tatsächlich so, wenn das Wort Gottes es uns nicht sagte, dass wir in die Gegenwart Gottes dürfen, dass er uns annimmt, dass wir ihn bitten dürfen, nimm mich in deine Hand, nimm mich auf, schließ mich in dein Herz. Wenn es Gottes Wort nicht sagen würde, dann wäre das die höchste Anmaße. Und wem käme es das in den Sinn zu tun? Es wäre äußerst deplatziert. Er ist Gott, wir sind nur Menschen, wir sind nur Geschöpfe und er ist noch rebellische, nutzlose, böse, verfinsterte Menschen. Und für solche hat er sich hingegeben, ist ihnen zum Erlöser geworden. Boas wird mehrere Mal in diesem Buch genannt, ein Löser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nach 9 Mal wird er in diesem Buch ein Löser, ein Erlöser genannt. Der Herr ist uns zum Erlöser geworden. Und wir dürfen ihn bitten, nimm mich an. Und er nimmt uns an. Das ist Gnade.
Und das ist noch viel umwerfender als das, was in Ruth 3 geschieht. Und ich denke, das will uns diese Episode zeigen. So wie Ruth eine unerhörte Kühnheit zeigte vor Boas, so können wir, weil Gott sich uns wirklich zugewandt hat, mit Kühnheit vor ihm treten. Und das Erstaunliche ist hier, dass Boas sich freut. Stellt euch vor, er freut sich, er wird nicht böse. Was fällt dir ein? Wer denkst du eigentlich, dass ich bin? Also jetzt weg mit dir. Nein, er freut sich. Das steht im Vers 10. Und er sprach, gesegnet seist du vom Herrn, meine Tochter. Du hast deine letzte Güte noch besser erwiesen als die erste, indem du nicht den Jünglingen nachgegangen bist, sei es Armen oder Reichen. Und nun, meine Tochter, fürchte dich nicht. Und so freut sich der Herr, wenn wir ihn beim Wort nehmen und darum mit absoluter, völliger Freimütigkeit zu ihm kommen. Und sagen, Herr, nimm mich, hier bin ich. Das ist Evangelium. Das ist Evangelium. Und das kann der religiöse Mensch kann das nicht begreifen. Menschen, die religiös denken, mit Religionen aufgewachsen sind, die denken, das ist ausgeschlossen. So etwas gibt es nicht. Ich habe das schon Dutzende von Male bei Moslems auch erlebt. Die werden geradezu böse, wenn man sagt, in Jesus Christus ist mir Gott zum Vater geworden. Ich darf zu ihm beten und sagen, Abba, Vater, die werden böse. Was meinst du? Allah ist Allah. So darf man nicht zu ihm reden. Ja, Allah ist auch ein Despot. Und religiös denkende Menschen, die meinen, vor Gott muss man kriechen, auf den Knien, nach Rom kriechen, auf steinigen Treppen hinauf, irgend solche Dinge, sich kasteien. Ergreifen der Gnade. Wir haben Freimütigkeit, Gott beim Wort zu nehmen. Und dann in Kapitel 4, die Frucht der Gnade. Wer will, der kann das Buch Ruth einmal so, kann daraus eine sehr schöne Botschaft machen für Gläubige. Jetzt, Kapitel 1, der Glaube, der verzichtet. Finde ich auch schön. Ruth, die sagt, Moab und alles, was dort ist, interessiert mich nicht mehr. Ich folge dir nach. Dein Gott soll mein Gott sein. Und Naomi sagt, ja du wirst keinen Mann mehr bekommen, das ist doch mir gleich. Dein Gott ist mir wichtiger. Der Glaube, der verzichtet. Kapitel 2, der Glaube der Arbeiter. Wenn wir wirklich glauben, wenn den Herrn kennen, seinem Wort wirklich vertrauen, ihn wirklich ernst nehmen, dann arbeiten wir gerne für ihn, schwitzen gerne, tun gerne bescheiden arbeiten, schauen nicht an. Und darauf. Der Glaube der Arbeiter, Kapitel 3, der Glaube, der etwas wagt. Der Glaube, wenn wir im Glauben mit dem Herrn leben und das tun, was wir hier an Ruth sehen, dann werden wir im Glauben auch immer kühner. Dann wagen wir auch, Gott beim Wort zu nehmen. Und Kapitel 4, der Glaube, der belohnt wird. Das sind Möglichkeiten, dieses Buch anzuwenden. Also das Buch Ruth, dieser historische Bericht, sagt uns etwas wiederum über Gott, über sein Wirken, über sein Heil und sagt uns auch, hat auch für uns Belehrungen über Glauben und Vertrauen. Und so folgt dann auf das Buch Ruth ganz organisch das erste Buch Samuel. Und im ersten Buch Samuel wird nun der König eingeführt. Gut, wir haben zwei Samuel-Bücher. Wir könnten sie folgendermaßen umreißen. Das erste Samuel-Buch, Einführung des Königs nach dem Herzen Gottes. Zweites Samuel-Buch, die Regierung des Königs nach dem Herzen Gottes. Das ist nämlich auch interessant. Ja, das ist auch eine wichtige Frage. Die Frage ist nämlich nicht nur, wer kann das Volk führen? Das ist natürlich die wichtigste Frage. Wer kann das Volk führen? Wer kann es retten? Wer kann es wirklich befreien? Das ist die wichtigste Frage, sicher. Aber die zweite wichtige Frage ist auch die, wie wird das Volk überhaupt bereit, ihn aufzunehmen? Das Volk muss ja auch bereit sein, ihn aufzunehmen. Ist auch wichtig. Und das ist etwas, das uns manchmal zu Tränen bewegt. Dass Gott seinen König eingeführt hat und die meisten nicht bereit sind, ihn aufzunehmen. Und so wird im ersten Buch Samuel genau das beleuchtet, wie führt Gott seinen König ein, also wie handelt Gott, um das Volk dahin zu bringen, dass es nachher schlussendlich bereit wird, ihn aufzunehmen. Nun, wir wissen, dass Israel den Sohn Davids, als er kam, nicht aufnahm. Den Sohn Davids, Jesus von Nazareth. Als er kam, nahm Israel ihn nicht an. Und Gott wird dieses Volk Israel so führen, so an diesem Volk handeln, dass es am Ende doch bereit sein wird, ihn aufzunehmen. Und so hat er auch an uns allen gehandelt, an jedem Einzelnen von uns. An jedem Einzelnen von uns hat er so gehandelt und so geführt, uns einmal irgendwie und irgendwo so in die Klemme geführt, in die Auswegslosigkeit, dass wir bereit waren, den Retter anzunehmen. Nun, das Ganze wird also so vorbereitet, dass Gott das Bedürfnis nach dem König weckt. Das haben wir jetzt gesehen. Bücher Richter, das Bedürfnis nach dem König wird dadurch geweckt, dass das Volk immer tiefer in die Katastrophe sinkt. Und das wird im 1. Samuelbuch dann ausdrücklich gesagt. 1. Samuel Kapitel 8. Sagt dann schließlich das Volk, gib uns einen König. 1. Samuel 8, Vers 5. Das Volk spricht zu Samuel, siehe, du bist alt geworden, deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. Nun setz einen König über uns ein, dass er uns richte, gleich alle Nationen. Nun an sich, der Wunsch nach einem König, war nicht falsch. Und doch war irgendetwas falsch. Irgendetwas war falsch. Was war denn falsch daran? Was war falsch daran? Das Volk wollte einen König nach ihren Vorstellungen, um ihre Wünsche zu erfüllen. Das war das Problem. Sie wollten einen König, wir alle Heiden auch einen König haben. Wir wollen auch einen Helden, der vor uns herzieht. Wir wollen auch einen König, der unsere Feinde drischt. Sie dachten nur an sich. Aus völlig falschen Beweggründen noch. Und so sehen wir, wie Gott dieses Volk noch weiter erziehen muss. Sie bekommen diesen König. Nun, das erinnert mich an Johannes Kapitel 6. Der Herr mehrt die Brote, wo die Leute das sehen, was sagen sie? Ist das nicht der Prophet, der in die Welt kommen soll? Und dann steht in Johannes 6, und als Jesus sah, dass das Volk ihn nehmen und ihn zum König machen wollte, entwich er auf einen Berg allein. Ja, er war doch der König der Juden. Ja, was war denn da falsch? Genau das. Es ist genau der Punkt erreicht, wo das Volk ihn als König haben will. Aber sie wollten ihn nur, und das sagt nachher Jesus dem Volk, ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt. Ihr wollt einfach einen König, der euren Kühlschrank füllt. Und ich bin nicht dazu gekommen. Ich bin nicht dazu gekommen, euren Kühlschrank zu füllen. Und euch viel mehr zu geben. Ewiges Leben, wahre Speise. Also das Volk wollte einen König aus viel zu niederen Beweggründen noch. Und nun erzieht Gott das Volk so, dass in ihnen letztlich die Sehnsucht nach dem wahren König geweckt wird. Und wie macht er es? Zuerst gibt er ihnen genau einen solchen König, wie sie ihn sich vorstellen. Saul, einen Helden, ein Kopf größer als die anderen. Und sie bekommen diesen König, den sie sich gewünscht haben. Anders war Israel offensichtlich nicht zur Einsicht zu bringen. Und so haben sie diesen König und sie denken zuerst, ja wunderbar, und zuerst sieht es auch gut aus. Er befreit sie von König Nachasch, dem Ammoniter, aber nachher geht er sehr schnell bergab. Und dann kommt ein Punkt, und das ist die Stunde der Wahrheit für Israel. Da steht dieser König, dieser Heldenhafte, der einen Kopf größer ist als alle anderen, mit seinen Zehntausenden von Soldaten, den Philistern gegenüber, und mit einem Male tritt da ein Feind auf. Tja, ein Riese. Wer wird mit dem fertig? Saul war zwar ein Kopf größer als die anderen, und das gab ihm eine gewisse Überlegenheit, was menschliche, fleischliche Kraft vermag. Aber das genügt nicht, um mit den Mächten und Kräften fertig zu werden, die diese Welt dominieren, manipulieren. Und wenn ein Goliath auftritt, ist auch ein Saul ratlos. Er sitzt gelähmt vor Schreck da und weiß nichts zu unternehmen. 40 Tage lang lesen wir, 40 Tage lang, Tag für Tag kommt dieser Philister und fordert die Israeliten heraus. Und keiner rührt sich. Und Israel ist in einem Tal, das wird ausdrücklich gesagt, in einem Tal, auf dieser Seite des Tales die Philister, hier die Israeliten. Das bedeutet, du kannst nicht angreifen. Denn wenn du angreifst, dann hast du die Feinde über dir und musst den Berg hinaufkämpfen. Und das kann man nur, wenn man mit Jonathan Gott vertraut. Aber Israel ist da eben noch nicht so weit. Das ist Gott vertraut. Es vertraut auf einen Mann mit Muskeln. Und Israel ist in der Klemme und das ist die Stunde der Wahrheit. Da merken sie, wir sind geliefert. Auch mit diesem König. Und jetzt ist das Volk bereit für David. Jetzt kommt David. Jetzt kommt David und dieser schmächtige David, von dem es niemand erwartet hätte, dem man sagt, schau, das ist ein Krieger von Jugend auf, geübt im Kriegshandwerk und du bist noch ungeübt. Wie willst du es mit dem aufnehmen? Und David nimmt es mit ihm auf und es steht ausdrücklich im Vertrauen auf seinen Gott. Und David fällt tatsächlich diesen Goliath. Und irgendwie uns ist es doch auch so gegangen. Irgendwann einmal kapierten wir, irgendwann einmal saßen wir da wie die Israeliten und sahen mit einem Mal diesen kleinen, schmächtigen Mann, wie er allein auf diesen Feind zugeht und ihn niederringt. In Schwache gekreuzigt, sagt Paulus im 2. Korintherbrief. Und dann merken wir, das ist unser König. Nur der kann uns retten und sonst niemand. Der wird mit dem fertig, was sonst kein Mensch lösen kann, mit dem fertig, was niemand fertig wird. Und so hat der Sohn Davids, wie David allein auf diesen Goliath zurannt, hat der Sohn Davids allein auf diesem Kreuz von Golgatha, diesen Feind niedergerungen, der die ganze Menschheit in der Knechtschaft des Todes hielt. Und so bereitet Gott uns vor, diesem König zu folgen. Wir sehen das am Beispiel des Jonathan. Jonathan steht da, der Sohn Sauls, Thronanwärter. Das müsst ihr euch vorstellen, Kronprinz. Und Jonathan, nach menschlicher Erwartung wäre er nachher König geworden. Er steht da, sieht, wie David diesen Goliath niederringt, und dann steht 1. Samuel 18, Vers 1, und es geschah, als er aufgehört hatte, mit Saul zu reden, da verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids. Und Jonathan liebte ihn wie seine Seele. Das ist also der Weg, auf den Gott seinen König einführt und auf dem Gott diesem König die Menschen untertan machen. Die Könige der Welt, die werden zu Königen und zu Herrschern, weil sie einfach mehr Kraft haben. Mehr Macht, mehr Geld, mehr Möglichkeiten, mehr rohe Gewalt zur Verfügung haben. Der von Gott eingesetzte König gewinnt die Herrschaft über die Menschen, indem er in ihren Herzen Liebe zu diesem König weckt. Liebe zu diesem König weckt. So wie Jonathan, als er das sah, dieser David, wie er es wagte, um das Volk zu retten, gegen diesen Feind zu gehen. Als er das sah, Da wurde in seinem Herzen Liebe zu diesem David geweckt. Und genauso hat Gott auch uns, den wahren König, untertan gemacht. Wir haben gesehen, was er dort getan hat. Und unsere Herzen haben sich mit ihm in Liebe verbunden, dass wir sagten, weil du das getan hast, will ich nur eins, dir gehören, dir untertan sein. Du sollst jetzt regieren, nicht mehr ich. Und dann tun wir wie Jonathan. Was tut Jonathan? Er zieht sein Obergewand aus und gibt es David. Ja, das war das Kronprinzengewand. Das war das Gewand des Thronanwärters. Vers 4. Jonathan zog das Oberkleid aus, das er anhat, und gab es David. Und damit verzichtete er auf den Thron und sagt, du sollst König sein, nicht ich. So führt Gott seinen König ein. Nun, es bestehen mehrere Parallelen im Leben Davids zum Leben und zum Werk des Sohnes Davids. David ist bereits als König gesalbt. Er wurde in Kapitel 16 schon als König gesalbt. In Kapitel 17 ringt er Goliath nieder. Der Herr Jesus kam in diese Welt als der gesalbte König. Und er wurde bei der Taufe öffentlich in seinen Dienst eingesetzt. Öffentlich von Gott bestätigt als sein Sohn, als der König. Und er hat allein den Feind niedergerungen. Und was geschah danach? Hat man David den Thron gegeben? Nein. Er wird verjagt. Er wird verfolgt. Und mehrere Male versucht, Saul und versuchen, die Israeliten ihn umzubringen. Auch der Sohn Davids, als er kam und durch seine Taten, durch seine Werke bewies, dass er der König ist, auch er, nachdem er den Feind niedergerungen hatte, wurde er nicht aufgenommen. Oder nicht aufgenommen vom Volk. Wollten ihn nicht. Und sie haben dann seine Boten verfolgt. Und als sie seine Boten verfolgten, verfolgten sie auch ihn. Der Herr sagt, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Saul. Wie Saul David verfolgt, nachher Saul den Sohn David. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Genau die gleiche Situation. Und während David ein Verfolgter ist, hat er einen sehr kleinen Anhang. Es sind einige hundert Männeke, die bereit sind, sein Los zu teilen. Ein paar hundert, die mit ihm in die Höhle Adullams gehen und sein Los teilen als ein Gejagter, als ein Gehetzter, als ein Gehasster. Und es ist bis zum heutigen Tag so geblieben, dass nur eine Minderheit sich auf die Seite des Sohnes Davids gestellt hat und bereit ist, sein Los zu teilen. Er wurde in dieser Welt verachtet, gehasst, verworfen. Der Hebräerbrief sagt, lasst uns hinausgehen, außerhalb des Lagers, mit ihm seine Schmach tragen. Und nur sehr wenige sind bereit, das zu tun. Aber wer wirklich in dessen Herzen wirklich Liebe zu diesem König geweckt worden ist, der tut das um jeden Preis. Der will nichts anderes, als bei ihm zu sein. Und wir sehen nachher, wie dann David auf den Thron kommt. Gott sorgt dafür, dass Saul fällt und David den Thron besteigt. Und seine Getreuen regieren nachher mit ihm. Sie werden nachher seine Heerführer und seine Verwalter im Reich. Und wer jetzt dem Sohn Davids gefolgt ist, in den Tagen, da er verfolgt und verworfen, oder verworfen müssen wir sagen, verfolgt können wir ja nicht gut sagen, aber in den Tagen, da der Herr Jesus verworfen ist, wer jetzt bereit ist, ihm zu folgen, wer bereit ist, jetzt zu leiden, wird dann mit ihm herrschen. Denn eines Tages wird der Fürst dieser Welt, der den Thron usurpiert hat, in schrecklichen Gerichten aus dieser Schöpfung verbannt werden. Das Buch der Offenbarung sagt, in den Feuersee geworfen. Und dann wird der Sohn Davids regieren. Und die ihm vertraut haben, die auf ihn gewartet haben, die ihn geliebt haben, werden dann mit ihm herrschen. Danke.